nehme ich mal mit.
Ein Podcast von Lasse Petersdotter und Aminata Touré.
Moin, moin und herzlich willkommen zu unserer 112. Folge. Wir nehmen gerade schon wieder beinahe live auf. Wir machen das transparent. Wir sind gerade am Donnerstag in der Mittagspause der Plenarsitzung. Dementsprechend ist einfach unfassbar viel los. Die Tagung heute war auch besonders spannend. Ich würde sagen, Amina, wir haben zu wenig Zeit für die Eingangsgespräche, wie es einander geht und so weiter. Stimmst du mir dazu?
Ich möchte erst mal sagen, ich freue mich, dass wir wieder einen Podcast aufnehmen. Ich freue mich, dass wir einen Podcast aufnehmen. Ich freue mich, dass wir zusammengekommen sind, dass wir mal ein bisschen über Politik diskutieren und schnacken. Mir geht's ganz gut soweit. Wie geht's dir denn?
Mir geht's auch gut. Also wir hatten heute, also in der Plenarwoche ist natürlich viel los, dann ist gerade Vorbereitung des Länderrates, wo irgendwie auch einige Menschen Gesprächsbedarf haben. Das heißt, es ist gerade eine Menge los, aber es macht auch Spaß, mit vielen Leuten in Kontakt zu sein und irgendwie über politische Inhalte zu streiten und so. Insofern ist das gerade eigentlich eine ganz gute Zeit. Das Wetter ist auch schön, ist aber echt ein bisschen warm und auch schon ein bisschen lange warm. Also wenn ich mir angucke, was so die Trockenheit gerade in Niedersachsen, Mecklenburg-Vorpommern, aber auch zunehmend in Schleswig-Holstein auslöst, dann ist das ganz schön gruselig. Ja. Ja, genau, ich habe sehr gut einen sehr norddeutschen Blick, aber es wird in anderen Bundesländern, glaube ich, noch ganz ähnlich sein. Das ist wirklich besorgniserregend, was da zurzeit los ist.
Ja, das sind doch die seichten Themen, mit denen wir anfangen.
Deswegen fangen wir mal ein bisschen sortiert an. Wir sind in der Plenarwoche. Welche Themen standen für dich in dieser Plenarwoche so auf der Tagesordnung?
Zwei Reden, die ich hatte am Mittwoch, also gestern, zum Thema Kita-Gesetz. Und da haben wir über Änderungen einmal, dass die Tarife, die beschlossen worden sind, fürs Kita-Personal vom Land übernommen werden, 30 Millionen Euro in diesem Jahr, 70 im nächsten Jahr. Das war ein Thema und dann haben wir darüber gesprochen. Das ist eine sehr schöne Nachricht, ist auch für all diejenigen, deswegen sage ich es hier einmal sehr deutlich, die Kita-Kinder haben, in Schleswig-Holstein leben, die möglicherweise ein geringes oder mittleres Einkommen haben. Wir haben im letzten Jahr eine soziale Ermäßigung erweitert, sodass mehr Menschen davon profitieren können. Und das haben wir jetzt verlängert, diese Maßnahme, bis zum nächsten Jahr. Das heißt, wenn ihr davon möglicherweise betroffen sein könntet, man kann da einen Antrag stellen, dann wendet euch auf jeden Fall an eure Kita, örtlichen Träger vor Ort, fragt nach. Im Zweifel kann man auch bei uns im Ministerium nachfragen. Da geben wir auch gerne Informationen weiter. Und diejenigen, die sowieso schon Sozialermäßigung erhalten, was sonst immer nur 25% des Einkommens waren, ist jetzt automatisch auf 50%. Das heißt, die müssen gar keine Anträge stellen. Das ist einfach ein Automatismus. Aber alle anderen, die möglicherweise jetzt darunter fallen, können einen Antrag stellen und können dann da die Spanne, die wir bislang haben, von 25 bis 200 Euro sparen dadurch. Und deswegen ist mir es ganz wichtig, auch in diesem Podcast, weil ich weiß, ein paar Leute hören das, wenn ihr Leute kennt, wenn ihr selbst davon betroffen seid, dann schaut mal, dass ihr das wahrnehmen könnt.
Und das zweite Thema?
Das zweite Thema war das Thema sichere Herkunftsstaaten und das Thema gemeinsame europäische Asylpolitik, was natürlich gerade hoch diskutiert wird. Bevor ich da vielleicht erstmal erzähle, wie hast du die Debatte erstmal wahrgenommen?
So kontrovers wie erwartet, aber nicht so aufgeheizt, wie ich das vorher eigentlich gedacht habe. Also die FDP hat ja einen Antrag gestellt, wo sie zunächst nur gefordert hat, Georgien und Moldau als sichere Herkunftsstaaten zu definieren. Da fand ich aus deiner Rede einmal sehr stark, dass du nochmal die Relation hergestellt hast. Ich habe auch in den letzten Wochen immer wieder gesagt, Leute, in Moldau leben 2,5 Millionen Menschen, in Georgien leben 3,8 Millionen Menschen. Und die Debatte dreht sich immer so darum, wir müssen Zuwanderung begrenzen und so weiter. Das ist natürlich absurd. Aber du hattest sogar noch konkreter die Zahlen parat, wie viele Geflüchtete in Schleswig-Holstein eigentlich aus diesen Ländern da sind. Und ich fand, vielleicht willst du die nochmal sagen?
Ja, genau. Ich hatte einmal dargestellt, dass aus Moldau im letzten Jahr eine Person Asylantrag gestellt hat, in diesem Jahr null bislang. Georgien im vergangenen Jahr 48 Asylanträge und in diesem Jahr 43. Also das sind die Größen, über die wir sprechen und in was für einer Vehemenz das diskutiert wird. Wenn man das einstufen würde, würde es total zu einer Entlastung führen, ist ja die Argumentation. Und es stimmt auf vielen Ebenen eben nicht. Es stimmt nicht dahingehend, dass Asylanträge dann nicht mehr gestellt werden und die Leute nicht mehr herkommen. Das stimmt nicht, das lässt sich nicht nachweisen. Das Einzige, was man tut, ist, das individuelle Recht eher zu verkürzen oder sozusagen zu beanspruchen oder in Anspruch zu nehmen, weil man beispielsweise, du hast immer die Möglichkeit, auch rechtlich gegen anzugehen, wenn dein Asylbescheid negativ zum Beispiel beschieden wird. So, und dann kannst du Rechtsmittel einlegen und das wird verkürzt auf eine Woche, wenn du aus einem sicheren Herkunftsstaat kommst. Das heißt, es gibt auch keine Entlastung der Kommunen. Und der politische Punkt war ja aber auch, wie stehen wir als Koalition dazu? Ja. Und da haben wir im Koalitionsvertrag so oder so drin stehen, bei Themen, da wo wir uns uneinig sind als Land, enthalten wir uns im Bundesrat. Das werden wir auch in dem Fall tun. Und die FDP hatte sich ja gewünscht, dass wir uns da anders positionieren und die CDU-Position einnehmen. Aber habe auch nochmal daran erinnert, als wir Jamaika hatten, da haben wir das sogar dezidiert im Koalitionsvertrag zu dem Thema drinnen stehen gehabt, so, ne? Und deswegen, also das war so der erste Teil der Debatte, also keine Positionsveränderung von uns, wir bleiben bei einer Enthaltung, was im Bundesrat ein Nein bedeutet. Und das zweite Thema dann gemeinsam.
War, genau. Also genau, das zweite Thema, das war das, wo die FDP kurzfristiger mit um die Ecke gekommen ist, weil sie ihren alten Antrag geändert hat und plötzlich diesen Asylkompromiss auf EU-Ebene damit noch reingewerkelt hat. Und das ging eben um diese sogenannte GEAS, um die Asylzentren an den Außengrenzen. Und damit haben wir auch über diesen Bereich noch eine große Diskussion geführt. Und Kathi, unsere grüne Abgeordnete, hat eine sehr fantastische Rede gehalten. Die würde ich zum einen empfehlen, wer das sich mal damit beschäftigen möchte und sich das anhören möchte. Und dann zum zweiten, damit würde ich gleich auch noch eine kleine Brücke bauen. Amina, du warst ja letzte Woche bei Markus Lanz, was ein sehr tapferer Auftritt war, und hast da ja auch sehr detailliert noch über diese ganzen Asylrechtsverschärfungen an den Außengrenzen gesprochen. Auch das will ich einmal sehr empfehlen. Ich habe mir das live angeguckt. Ich lag im Bett und habe das auf dem Handy geguckt. Ich fand das sehr gut, wie du das gemacht hast. Danke. Und deswegen nochmal die Empfehlung, sich auch sonst diese Debatte oder Ausschnitte daraus anzuschauen.
Genau, und Zu dem Teil der Debatte haben wir als Landesregierung auf jeden Fall noch keine abschließende Positionierung, sondern haben eigentlich den gemeinsamen Punkt, es braucht eine europäische Verteilung, es braucht europäische Einigung und es muss auf Humanität aus sein. Aber bei den Detailfragen kommen wir dann noch zu unterschiedlichen Bewertungen. Aber das ganze Verfahren, für diejenigen, die das vielleicht noch nicht wissen, aber viele haben es ja auch verfolgt, am 8. Juni haben die europäischen Innenminister halt diesen Kompromiss gefasst, was eine faktische Asylrechtsverschärfung bedeutet, was Grenzlager, Haftlager bedeutet an den EU-Außengrenzen. Man hat sich nicht auf eine verpflichtende Verteilung von Geflüchteten geeinigt. Und man hat ganz viele Verschärfungen sozusagen da reingepackt, um das einmal nur grob zu beschreiben. Du hast es angesprochen, am Samstag wird es einen Länderrat geben unserer Partei, weil man dann auch unter anderem über dieses Thema sprechen wird.
Sowas wie ein kleiner Parteitag.
Genau. Und es ist eine angeregte, um nicht heftige Debatte zu sagen, die innerhalb unserer Partei geführt wird, weil wir als Parteiprogramm eine dezidiert andere Position haben als das, was die Bundesregierung gerade verhandelt hat. Und dann ist es so, dass auch im Koalitionsvertrag, also nicht nur, das eine ist ja das eigene Programm, aber die Basis fürs Handeln und Regieren ist natürlich das, was im Koalitionsvertrag drinsteht. Und da steht drin, wir wollen das Leiden an den Außengrenzen der Europäischen Union beenden, wir wollen für eine Verteilung und so weiter sorgen. Und das, was jetzt, glaube ich, sehr intensiv innerhalb der SPD, aber auch innerhalb der Grünen diskutiert wird, ist eben die Frage, ist die Verhandlungsposition, mit der Faeser da reingegangen ist, da wo aber auch Grüne mit beteiligt waren in Form des Auswärtigen Amtes, ist das eine Position, die zu decken ist mit dem Koalitionsvertrag, und das ist...
Du hast gerade so gesagt, ja, das wird diskutiert innerhalb der Grünen und innerhalb der SPD. Das teile ich zwar, aber ich nehme die Diskussion in der SPD, das liegt, glaube ich, nicht nur daran, dass ich da nicht Mitglied bin, doch sehr viel kleiner und sehr viel ruhiger war. Es gibt Landesverbände und auch Einzelpersonen, die sich sehr deutlich positionieren. Das muss man auch sagen, hier in Schleswig-Holstein positioniert sich die SPD sehr deutlich dagegen, gegen diesen Kompromiss. Aber es gibt auch einen Beschluss des Bundesvorstandes, der für diesen Kompromiss ist, den der letzte Woche erwirkt wurde. Lars Klingbeil als Parteivorsitzender hat den Kompromiss verteidigt. Bei uns ist der Bundesvorstand in dieser Frage sehr gespalten, macht das auch öffentlich. Also insofern, da glaube ich, gibt es schon einen Unterschied.
Das stimmt.
Und weil du gerade meintest, die Landesregierung hat bei diesem Asylkompromiss keine einheitliche Meinung und Position. Das ist so, und da wird man weiter darüber diskutieren. Aber ich will einmal sagen, wir haben als grüne Fraktion hier da sehr intensiv drüber diskutiert und auf einer Klausurtagung das relativ spontan zum Thema machen müssen und dort einstimmig beschlossen, dass wir diesen Kompromiss sehr kritisch sehen, den ablehnen und dafür wären, dass die Bundesregierung dem nicht hätte zugestimmt. Da waren jetzt nicht alle Mitglieder da, also nicht alle Abgeordneten dabei, aber wir haben da eine sehr geschlossene Position und die vertreten wir nach außen wie nach innen, also parteiintern wie auch in die Öffentlichkeit.
Ja, ich habe da auch eine sehr dezidierte Meinung.
Genau, ja. Ich wollte nur sagen, also das eine ist immer so die Regierungsposition und die ist natürlich sehr viel differenzierter, aber in der grünen Fraktion ist das da sehr
eindeutig. Und ich fand das auch übrigens in der Debatte hier sehr spannend zu beobachten, dass wir, glaube ich, ein ganz besonderes Parlament haben auch und auch ein Bundesland, was wie man diese Themen diskutiert, weil es war eigentlich nur die FDP, die diese Position aufrechterhalten hat, mit Blick auf die sicheren Herkunftsstaaten. Die CDU hat auch die gleiche Position in der Frage, ist sich einig in der Frage, dass man...
Wie man abstimmt. Ne?
Genau, wie man abstimmt. Und bei der GEAS-Politik kommen wir auch mit der CDU zu einer unterschiedlichen Bewertung, aber alle anderen haben sehr deutlich gemacht, dass sie das problematisch finden. Das finde ich schon spannend. Ich glaube, das beobachtest du auch nicht in allen Parlamenten, dass das so eindeutig formuliert worden ist. SSW, SPD, Grüne haben es sehr klar formuliert, FDP, wie gesagt, konträr und CDU auch. Aber das fand ich schon interessant vom Verhältnis her sozusagen.
Ja, die CDU hat hier sehr, sehr die Haltung, wie sie die Bundes-CDU auch hat, aber eben die SPD hat hier nicht die Haltung, wie es die Bundes-SPD hat. Und dann haben wir natürlich mit dem SSW nochmal eine Sonderrolle, der da ebenfalls dagegen ist.
Ein Gedanken, den ich vielleicht nochmal abschließend sagen möchte zu dem zu der ganzen GEAS-Politik. Ich werde dazu auch meine Rede auch nochmal hochladen, dann kann man sich das auch nochmal angucken, aber ich finde es schon nochmal wichtig, deutlich zu machen, dass Folgendes eigentlich gerade passiert aus meiner Perspektive. Wir haben in den 90ern in Deutschland krasse Asylrechtsverschärfungen gehabt, weil es viele sehr problematische Debatten gegeben hat, viele Angriffe auch gegeben hat auf Menschen mit Migrationsgeschichte, Flüchtlingsunterkünfte und so weiter. Wir haben in der Europäischen Union gerade eine sehr verworrene Situation, weil man viele Regierungen auch hat, die sehr deutlich sich rechts positionieren. Ich glaube, es ist nicht leicht, unter solchen Bedingungen Politik zu machen, gerade im Migrationsbereich. Aber es gibt zwei Punkte, die man, glaube ich, schon berücksichtigen muss. Wir haben im vergangenen Jahr migrationspolitisch was auf den Weg gebracht, was vorher undenkbar war. Und das war für ukrainische Geflüchtete, dass man Vereinfachungen hinbekommen hat, dass man eine EU-Massenzustromsrichtlinie auf den Weg gebracht hat, um dort eine Vereinfachung für ukrainische Geflüchtete hinzubekommen. Und ich finde das richtig. So, es ist nicht unmöglich, auf europäischer Ebene Einigung in dem Bereich hinzubekommen. Was wir aber nicht hinbekommen, ist bei allen anderen Asylsuchenden. Und ich finde, das muss man in der Deutlichkeit auch einmal sagen, dass man auf einmal anders auf andere Personengruppen blickt und unsere eigene Regierung auf Bundesebene hat durchaus gewusst, in was für einer Situation man auf europäischer Ebene ist, als man den Koalitionsvertrag geschrieben hat und gesagt hat, das ist die politische Positionierung, die wir haben. Und das ist auch das große Problem, was ich mit diesem Kompromiss persönlich habe, mit diesem Asylkompromiss, den man getroffen hat, dass man aufgrund der Tatsache, dass man sagt, man hat zu verworrene Debatten und Positionierungen auf europäischer Ebene, bereit ist, Kompromisse zu machen, die nur Verschlechterung bedeuten. Ich sehe keine einzige Verbesserung an der Stelle. Eine Verbesserung wäre gewesen, verpflichtende Verteilung von Geflüchteten auf alle europäischen Staaten. Hat man nicht hinbekommen. Es ist immer noch eine Form von Freiwilligkeit, eine bestimmte Zahl, die man genannt hat und sonst Strafzahlung. Es gibt Länder wie Ungarn und Polen, die direkt am nächsten Tag gesagt haben, machen wir auf jeden Fall nicht mit. Man hat sich auf viele Punkte nicht geeinigt, die notwendig gewesen wären, um irgendeine Form von Verbesserung zu formulieren. Man hat es nicht geschafft, Kinder und Familien rauszunehmen. Und das wird immer so als Position benannt, als wäre das immer die Haltung, die wir als Bundesregierung oder als Partei gehabt hätten. Aber das war gar nicht der Anspruch, nur die rauszunehmen. Wir haben das für alle formuliert. Und das ist ein Minimum und das kann ein Verhandlungsergebnis sein, dass du das dann für die rausholst. Aber nicht mal das haben wir geschafft. Und deswegen, ich finde, es gibt nur Verschärfungen in diesem Bereich. Ich bin absolut gegen das, was beschlossen worden ist. Und ich finde das wichtig, dass wir diese Debatte jetzt führen, auch wenn sie für uns als Partei schwierig werden wird. Aber es geht um ganz krasse Menschenrechte, die wir verteidigen müssen. Und deswegen bin ich persönlich auch gespannt auf das, was wir beim Länderrat diskutieren werden. Und freue mich aber sehr darüber auch, dass unsere grüne Fraktion hier, dass ihr so eine klare Haltung in dieser Frage positioniert, weil ich glaube, es gibt Momente, wo man klare Positionen vertreten muss.
Sehe ich auch so. Ich versuche jetzt einen kleinen Sprung zu machen zu der Frage, was wir mitgeben möchten. Mhm. Und damit auch gleich das zweite Thema so ein bisschen anzuteasern. Wir stehen nämlich gerade kurz vor der Kieler Woche. Und deswegen will ich das hier gerne auch auf die Tagesordnung setzen als Kieler, einem der größten Segelsportereignisse der Welt. Das muss man immer wieder betonen, eines der größten Volksfeste der Welt und Deutschlands. Gebt eure beste Kieler Woche-Story zum Besten und erzählt, wie ein gelungener Kivo-Besuch aussieht. Seid ihr Kieler Woche-Fans oder Hater?
Also, ich würde nie in so harten Kategorien wie Fan oder Gegner denken natürlich, aber ich würde gerne mit dir anfangen, weil ich weiß, dass du ein Kieler Woche-Fan bist, du bist Kieler. Was bedeutet das für dich persönlich und auch in deiner Biografie, diese Kieler Woche?
Also, die Kieler Woche ist irgendwie ein gezwungenes Highlight des Jahres. Man kommt nicht drum herum, dass es eine besondere Rolle für einen spielt, wobei ich auch echt einige Jahre verbracht habe, wo man sich da ziemlich stark rauszieht. Und mittlerweile bin ich ja in einem Alter, wo man nicht mehr auf die Konzerte geht und so weiter. Aber auf jeden Fall bin ich jetzt so in der Kategorie von, ich will da essen. Das heißt, mein Highlight in diesem Jahr wird auf jeden Fall
Langosch. Ja, wir können uns zum Langosch-Essen verabreden.
Das machen wir auf jeden Fall. Das haben wir auch vor einem Jahr nach den Koalitionsverhandlungen gemacht. Mhm. Also das steht auf meiner Liste definitiv, Langosch essen. Dann steht auf meiner Liste an der Kiellinie, da wo die Fähre abfährt, da gibt es einen so einen Leuchtturm. Also das ist so eine Bude, die in Form eines Leuchtturms ist, der Backfischstand. So lange ich mich erinnern kann, ist dieser Backfischstand immer da. Und der hat dann immer so eine Klingel und sagt, Achtung, Backfisch. Und dann fährt der Backfisch da so den Leuchtturm runter. Keine Ahnung, ist irgendwie so eine Kindheitserinnerung von mir. Und ich esse ja seit nicht allzu langer Zeit wieder Fisch. Und deswegen ist mein Ziel, da jetzt mal Backfisch zu essen. Weil als Kind fand man das immer cool, aber man war jetzt irgendwie kein Backfischesser und so, habe ich auch Schweine teuer und so weiter. Auf jeden Fall habe ich da noch nie Backfisch gegessen, wenn ich mich recht entsinne. Und da steht auch noch auf meiner Liste, dass ich dann Backfisch esse. Ja, und ansonsten ist es jetzt ein bisschen mit Termin verbunden. Was man machen sollte, ist Geld mitbringen, leider. Das ist sehr bedauerlich, zumindest wenn man essen und trinken möchte. Wenn man das nicht unbedingt möchte und sich was mitbringt, dann ist das auch gar nicht notwendig, weil die Konzerte sind in aller Regel umsonst, was ein Riesenvorteil ist bei der Kieler Woche. Und ich erinnere mich noch, als Jugendlicher war meine Lieblingsband Bad Religion und die ist dann hier plötzlich aufgetreten und das war irgendwie kostenlos. Und ich bin dann da zu einem Bad Religion-Konzert gegangen, was einfach richtig, richtig cool war. Und ansonsten war das in der Schulzeit einfach so, entweder du hast in der Schule schon gehört, dass die ganzen Schulrenzen voll mit Flaschen waren und immer so geklimpert haben, weil man direkt nach der Schule auf die Kieler Woche ist und sich da irgendwie...
Bei Schulrenzen denke ich an Grundschüler.
Und ja, so ein E-Spec-Rucksack halt. Ne?
Ja, okay, gut.
Und entweder war das häufig der Fall, dass man halt irgendwie schon direkt die Smirnoff-Eis-Flaschen oder so dabei hatte.
Und wie alt bist du? Smirnoff war zu meiner Zeit schon verboten.
Ja, wir waren auch, glaube ich, haben noch nicht ganz das Alter erreicht,
das zu trinken. Du meinst diese, wie heißen die? Diese
Rigo und Alkopops.
Alkopops, genau.
Ja,
das
genau.
War vor meiner Zeit.
Ja, das hat eine Rolle gespielt. Und das waren die ganz wilden Leute, die von der Kieler Woche in Unterricht gekommen sind. Also die dann wirklich auch echt mit einem ordentlichen Pegel im Unterricht saßen. Also so war es irgendwie mit Kieler Woche aufwachsen, vielleicht auch nicht an jeder Schule. Und ansonsten ist das einfach, hat man so ein zwiespältiges Verhältnis natürlich, auch wenn man da lebt, oh Gott, jetzt kommen hier irgendwie ganz viele Leute und was soll das und so. Aber irgendwo ist es auch schon ganz cool und ich bin sehr gespannt, wie das dieses Jahr läuft. Es gibt auch einige Veränderungen, es gibt stärkere Sicherheitsauflagen, es gibt aber jetzt auch Awareness-Teams auf der Kieler Woche, also da tut sich auch einiges und insofern entwickelt sich dieses Fest womöglich auch besser weiter. So, jetzt, das war meine kurze Antwort.
Zumindest nicht so viel emotional damit
hört. Ja, ich könnte Stunden natürlich jetzt erzählen. Ja. Das ist natürlich nicht das Ziel.
So, ich komme ja aus Neumünster.
Ja, und dann seid ihr mal mit dem Zug hierher gefahren.
Also, und deswegen war für uns als Neumünsteraner die Holzenköste viel relevanter als die Kieler Woche.
Ach, das ist ja...
Und die Holzenköste ist ja eine Woche vorher.
Wie heißt die?
Holzenköste.
Die Holzenköste?
Ja, die ist eine Woche oder zwei Wochen vor. Ich glaube, es war vergangenes Wochenende.
Okay.
Und das ist ja so ein Stadtlauf irgendwie. So. Mhm. Das interessiert natürlich wirklich nur einen minimalen Teil, genauso so hier wie hier das Segelboden, ist das wirklich nur eine Randveranstaltung.
Bis ihr als Jugendlicher verstanden habt, dass hier gesegelt wird.
Ja, ich habe das auch ganz lange nicht gecheckt. Ich dachte, es wäre so ein Fest, ein Stadtfest.
Ja, das ist schon schade.
Genau, nee, und bei der Holzenköste ist es aber genauso. Irgendwann merkst du, das geht eigentlich ums Laufen.
Ja.
Aber für alle anderen, für 99%, die eben nicht laufen gehen, geht es halt schon darum, dass da Bierwiegen aufgestellt werden und Essen und so weiter und so fort. Das heißt, als Neumünsteranerin, Holzenköste, Edes.
Ja.
Und Kivo zu Schulzeiten, also für die Leute, die nicht aus Schleswig-Holstein kommen, Kivo, Abkürzung für Kieler Woche, ihr wisst Bescheid, oder Hokö für die Holzenküste. Genau, dann haben die jetzt alle Hochkabeln. Da sind wir schon hingefahren und das war schon auch ein Ding, aber es war immer so, wir kannten ja keine Leute in Kiel zu Schulzeiten. Das war immer so, ja, okay, es ist irgendwie gefühlt die Kieler Woche in fünfmal größer, die Holzenküste in fünfmal größer. Ja. Aber bei der Holzenküste hast du halt deine Leute getroffen oder irgendwelche Leute, auf die du einen Crush hattest und so, hey, so. Und von daher, das war anders. So, aber Kiwo habe ich nochmal anders wahrgenommen, als ich dann hier studiert habe. Wo die Leute halt immer hingegangen sind, ist halt das Bayernzelt natürlich.
Da war ich noch nie drin.
Ich glaube, ich war einmal drin, aber das ist mir zu doll gewesen. Ja, ich muss sagen, ich bin wirklich ein geselliger Mensch. Ich mag Menschen, ich unterhalte mich gerne mit Leuten, Volksfeste.
Ja, mittlerweile ist man ja eher dann so Muddymarkt, so das ist ja ein bisschen das alternativere Angebot. Ja,
genau. Stimmt, das vergesse ich immer. Das ist, da hatte ich jetzt auch eine. Ich habe ganz viele Erinnerungen an diese Kita-Woche. Ich kann nur nicht alle wirklich hier darstellen, weil wir am Ende des Tages ja immer noch sozusagen einen repräsentativen Job haben. Ja.
Das war früher auch kein Rigo, das war was anderes.
Nee. Aber von daher, ich bin immer so ein bisschen, es ist Kiwo, es sind so viele Leute und dann denke ich immer so, aber dann gibt's doch Abende, die ich dann voll gerne mitmache, weil ich meine, das ist die Woche, wo richtig was los ist in Kiel.
Aber wir sind beide mittlerweile schon so, dass es auch echt ums Essen geht auch viel.
Ja, also Langosch
ist deswegen deine Programm. Top 3.
Langosch.
Auf Platz 1, lass mal bei 3 anfangen.
Ja, Langosch.
Und auf Platz 2?
Langosch.
Auf Platz 3?
Langosch.
Ich würde da
einmal... Du hast 3-2-3 gesagt, wollte ich nur sagen.
Also ich würde sagen, auch auf Platz 1 ist Langosch. Das ist schon wirklich richtig gut. Ich finde, und das passt leider gar nicht in die Jahreszeit, aber so eine richtige, so eine Pilzpfanne oder so ein Pfannenglück auch ziemlich geil.
Nee, ich bin kein Pilzfan.
Und dann
also ich mag Pilz, aber nicht in einer Pilzpfanne.
Wenn man so wirklich stark einsitzen hat... wirklich sehr betrunken ist und man geht so an der Förde entlang, dann kommt so am Ende der Förde, relativ kurz vor der Spiellinie, immer so ein polnischer Stand, der so eingelegte Gurken verkauft. Und das finde ich dann so, wenn man wirklich einen Pegel hat und eigentlich ist alles betäubt, dann so eine eingelegte Gewürzgurke, richtig, richtig geil.
Ich habe da wirklich keine Meinung zu und wünsche dir viel Spaß auf der jetzigen Kieler Woche.
Ja, es klingt jetzt auch so, als würde ich mir irgendwie auf der Kieler Woche ständig so einen Havanna-Hut ersaufen. Man kann
das klang stark.
Wenn man so 5 Havanna-Club trinkt, dann kriegt man so einen Strohhut. Und das ist echt unangenehm, weil einige Leute so mit 5 Hüten übereinander gestapelt rumlaufen, um zu
zeigen.
Ich
wusste das bis jetzt gar nicht, bis du es jetzt erzählt hast.
Wirklich, dass das Wahnsinn. Aber so einer bin ich nicht. Also
Mando Diao war doch letztes Jahr hier, ne?
Ja.
Da war ich, das weiß ich noch, Mando Diao, das fand ich toll.
Ja, und dieses Jahr hast du da ja schon jemanden
Das werde ich aber nicht sagen.
Okay.
Das werde ich im Nachhinein sagen. Ich werde einen Kiwo-Recap machen und dann sagen, wo ich war und was ich gemacht habe und so weiter und so fort.
Ich werde in meiner Instagram-Story vielleicht mal ein bisschen was zur Kieler Woche erzählen, weil ich ja hier gerade so ein Sendungsbedürfnis habe von Anekdoten und Erzählungen.
Aber das hast du immer, egal um welches Thema es geht.
Ja, das mache ich jetzt mal bei der Kieler Woche vielleicht mal bei Instagram. Also wer Lust auf ein bisschen Kieler Woche-Content hat, nicht, dass ich viel da wäre, aber die Male, die ich da bin, werde ich da mal ein paar Bilder machen und
was
das erzählen.
Was eine riesengroße Herausforderung für mich ist, das möchte ich hier einmal besprechen und ich möchte dazu auch ein paar Rückmeldungen gerne bekommen, wer möchte, über den üblichen das nehme ich mal mit, Channel oder schreibt mir einfach so. Ich bin auf einem Hutempfang.
Ja.
Du doch auch, oder?
Nein,
da bist
ich werde da nicht eingeladen.
So, ich bin auf einem Hutempfang. Ja. Und ich weiß gar nicht, ob ich das jetzt im Vorfeld erzählen sollte, weil der Podcast kommt raus, bevor der Hutempfang ist.
Ja, aber da kommt man nicht einfach so rauf.
Ach so, okay. Ja, aber nee, da sind aber bestimmt auch Leute, die auch auf dem Hutempfang sein werden. Und ich will jetzt nicht schon so wirken, als wäre ich jetzt schon irgendwie rebellisch in meiner
Art. Die Leute hören unseren Podcast nicht.
Ah, das sagst du.
Ich glaube, es hat so Trabrennen-Vibes. Aber okay, ja.
Ich habe keinen Hut. Ich habe einen Hut, aber einen coolen Hut. Also so eher so eine, wie sagt man, Mütze oder so. So wie heißen
also die? So diesen Fischerhut, ne?
Ja, so Angler oder so.
Ja, genau. Ja.
So. Aber ich habe keinen schicken Hut. Und ich weiß, dass ich niemals nochmal einen Hut tragen werde.
Also dann solltest du auch keinen kaufen. Ich würde diesen Fischerhut kaufen und den rocken.
Tragen, meinst du?
Ja, und den dann richtig gut tragen.
Weil du kaufen meintest.
Nee, rocken. Also dass man den so richtig selbstbewusst, und dann muss das Outfit dazu aber auch passen und so weiter. Und den dann halt nicht ironisch tragen, sondern richtig. Das wäre mein
Mit Kreolen?
Mit Kreolen, definitiv. Also da würde ich am Schmuck nicht sparen, weil der Hut ist ja so ein bisschen Understatement.
Ja.
Und ich finde, dann kann man richtig Statement-Pieces an Schmuck tragen.
Okay, vielleicht schicke ich dir ein paar Outfits.
Ja, das kriegen wir hin und dann kannst du das aber gerne auch nochmal in der Story teilen, damit das Ergebnis dieses Gesprächs.
Vielleicht mache ich das wirklich. Ich werde so ein Outfit-Haul machen. Ja. Welchen Look soll ich tragen? Ja. Also, Ja, das ist schon
so. So wird ganz schnell aus einem Hutempfang ein Gutempfang.
So, was ist denn das nächste Thema auf unserer Liste?
Also zum einen machen wir gleich noch einmal, was wir mitgenommen haben. Darauf kannst du dich jetzt schon einmal emotional vorbereiten. Ich möchte aber diese Möglichkeit nutzen, dass uns hier viele Menschen zuhören, weil ich ein technisches Problem nicht gelöst bekomme. Und zwar, viele von den Menschen, die hier zuhören, haben Spotify abonniert oder die Spotify-App. Und ich muss immer wieder auf private Session klicken, damit nicht, weil mein Spotify ist mit irgendwie meinem Facebook-Account oder so verbunden und die Leute, die mit mir über Facebook befreundet sind, können dann ja immer sehen, welche Musik ich höre. Und damit das nicht der Fall ist, muss man immer auf private Session klicken. Aber das muss man jedes Mal, wenn man quasi die App 2 Stunden nicht verwendet hat, jedes Mal auf neue, auf privates Session klicken. Gibt es dafür irgendeine kluge Lösung?
Safe. Also erstmal, warum ist das gekoppelt mit deinem Facebook-Account?
Weil ich das vor 100 Jahren irgendwann mal
dann koppel das doch.
Das ist vielleicht eine Lösungsidee.
So, und erster Punkt und zweiter Punkt, du kannst auch deinen ganzen Account so einstellen, dass Leute das nicht mitbekommen. So, da könntest du vielleicht einfach dich nicht wie so ein Boomer verhalten, sondern einfach auf ein paar Rädchen und ein paar Sachen klicken.
Was ich finde das nicht.
Ich werde dir das nachher zeigen.
Das geht bei mir nicht. Ich habe diese Funktion nicht. Ich habe die eine App, wo es diese Funktion nicht gibt.
Was wirklich richtig crazy ist, wenn wir schon bei solchen technischen Support-Hilf-Sachen sind. Ja. Ich habe letztens versucht, mich von einem Netflix-Account abzumelden. Ja. Netflix wird jetzt etwas rigoroser, sag ich mal. Und ich will nicht behaupten, dass ich mir einen Account geteilt habe die letzten 6 Jahre mit anderen
Leuten. Das hat niemand gemacht.
Niemand hat das getan, ich auch nicht. So. Naja, auf jeden Fall.
Aber du hast dich abmelden wollen, weil du einen neuen Fernseher bekommen hattest, richtig?
Genau, das war genau der Punkt. Ja. Nicht, weil ich mich aus einer Gemeinschaft von Netflix-Userin lösen wollte, sondern, nein, aber ich habe mir einen neuen Account gemacht, weil ich dann aus dieser Verantwortungsgemeinschaft raus wollte. mit Leuten, die ich auch teilweise noch nie gesehen habe in meinem Leben. Also es ist total super weird. Ich möchte das nicht weiter ausführen. Aber auf jeden Fall wollte ich den neuen Account einstellen auf unserem Fernsehen. Mhm. Und es ist nicht möglich gewesen, einfach auf Abmelden zu klicken. Dann habe ich das einfach.
Wenn man so der Mauszeiger so weggeht.
Nein, das nicht mehr, sondern du findest diese Funktion nicht.
Ah, ja,
bei
dem, das
ich will
ist
jetzt,
heftig.
Ja, und ich will die Marke nicht, ich weiß nicht, ob das bei allen TVs so ist oder nur bei dem TV, den ich habe, den ich natürlich wegen Markennennung und so weiter nicht nennen kann.
Wir sind hier nicht öffentlich richtig. Du bist hier nicht bei Wetten, dass. Sag jetzt die Marke.
Ist ein Samsung-TV.
Okay, ich habe auch ein Samsung-TV. Ich glaube, die sind einfach viel besser als alle anderen Fernseher. Nee, holt euch einfach ein Telefunken oder so. Ja, keine gut. Ahnung.
Auf jeden Fall dieser Samsung-Dings da. So, piep das mal raus. Und auf jeden Fall habe ich dann versucht, diesen neuen Account einzustellen. Ja. Und es war nicht möglich, das zu machen durch diese Funktion. Dann habe ich das bei google.de eingegeben und habe gesagt, wie
gibt's
kann ich...
immer google.de
ein? Ich sage immer google.de und dann drücke ich auf Enter und dann öffnet mir die Seite. Dann habe ich das eingegeben und dann habe ich bei Fragen im Netz oder irgendwo anders Antworten bekommen. Dachte ich so, die verarschen mich doch mit dem, was sie sagen. Und dann war es aber wirklich so, ich weiß jetzt die Reihenfolge nicht mehr, wie es genau war, aber du musstest sozusagen irgendwas anklicken, 2-mal Pfeil hoch, 2-mal Pfeil links, 2-mal Pfeil rechts, 1-mal Pfeil runter.
Ja.
Und dann öffnet sich eine Maske. Dachte ich so, das ist
kann
doch nicht Sims. Also es kam mir
wie
vor wie
so
bei
Sims. Cheat bei Sims.
Genau,
ne?
Wie ein Cheat bei Sims. Dachte ich so, das ist eine Verarschung, das kann nicht sein. Diese Maske ploppte auf. Und darüber konnte ich mich dann abmelden. Du hast keine Funktion, du musst einen Shortcut, keine Ahnung, wie man sowas nennt, irgendwie so eine Tastenkombination, die nur das Internet kennt. Das war, also wirklich, da war ich empört, ja.
So, da sehen wir nämlich schon, wie die nächsten Anträge entstehen für den VerbraucherInnenschutz. Aber das ist wirklich
das absurd. Fand ich wirklich crazy.
Ja, das ist, also ich habe schon viele Abos so gekündigt, auch bei so DAZN oder so. Und da muss ich sagen, das lief zuletzt ziemlich gut. Aber früher waren ja alle immer so arschig, dass du da nicht rausgekommen bist.
Ja, nee, und an dieser Stelle auch friendly reminder, auch nochmal zu gucken, ob ihr alle Abos nutzt.
Ja.
Für die ihr monatlich Geld bezahlt, ne?
Ja, das vielen Dank für den Reminder. Ich sollte da auch das ein oder andere irgendwann mal kündigen. Aber ich bin so ein Abo-Fan, da muss man sich immer keine Gedanken mehr machen. Aber es ist total dumm, weil ich einfach. Also zum Beispiel DAZN, ich gucke sehr selten Sport.
Was ist DAZN?
Das ist so ein Sportsender.
Oh, das hatte ich mir auch mal geholt, weil ich ja eine Zeit lang Bundesliga gucken wollte. Ja. Kann es sein, dass es darüber auch läuft?
Ja, genau. Und ich habe da immer halt so, wenn bestimmte MMA-Kämpfe sind oder so,
klar,
dann gucke ich mir das
keine
gerne.
Klar, MMA, keine Ahnung, was es ist, ja.
Mixed Martial Arts, das im Käfig, auf dem Fußboden weiter und so.
Ich hatte ja auch auf jeden Fall so ein DAZN-Abo, weil ich, wie gesagt, Bundesliga gucken wollte, dann habe ich aber beim Gucken gemerkt, wie langweilig das ist. Also ich hatte wirklich, ich weiß nicht, wo mein Mann war, aber der war nicht da. Und dann hatte ich, wie immer, der Typ war nicht da. Und dann habe ich abends irgendwann alleine Fernsehen geguckt, so wie man es halt so macht. Ja. Und dann hatte ich mir auch so, ich glaube, ich hatte mir so ein Bier geholt, ich hatte mir Chips geholt, habe gesagt, so, ich bin hier so eine richtige Fussi-Guckerin. Ja. Habe mich hingesetzt auf die Couch, habe das mir angeguckt. Ich konnte mich nicht konzentrieren.
Wir haben zu wenig Zeit. Aber ich wollte dir nämlich empfehlen, als Gucksport wirklich mal Handball auszuprobieren. Nein. Ich glaube, das gefällt dir.
Nein, glaube ich nicht. Das geht mir viel zu schnell.
Ach so, ich dachte, das wäre dir bei Fußball zu langsam gewesen.
Ja, das eine ist zu schnell, das andere ist zu langsam. Ich finde, die Felder bei Basketball und Handball, das ist zu schnell. Es sind zu viele Tore. So, wenn man irgendeine Sportart finden könnte, die zwischen Fußball und so Handball, Basketball ist, dann würde ich es mir eventuell angucken.
Tennis könnte dir gefallen.
Nein, das gefällt mir auch nicht als Gucken. Okay,
alles klar. Gut, fein.
Aber den Film mit Serena Williams und der mit Will Smith, der ist echt großartig. Also ich mag halt Stories gern. Ich glaube, ich bin einfach keine Sportguckerin. Muss man vielleicht sich dann auch, also bis auf natürlich im Stadion, um Holstein Kiel zu unterstützen.
Selbstverständlich, klar. Für immer der KSV. dann kommen wir einmal zu den schnellen Fragen. Und zwar würde ich einmal beginnen mit, was müsst ihr im Sommer mindestens einmal gemacht haben und ab wann ist euer Sommer, ein wirklich Sommer und wann seid ihr angekommen im Sommer?
Strand.
Erdbeeren. So, das ist jetzt sehr, sehr schnell. Was ist das ultimative Sommergetränk?
Wildberry Lily.
Meinst du, das Lied wird jetzt nochmal wieder...
Ja, aber selbstverständlich. Ja,
ne? Ich glaube auch. Aber ich glaube, alle anderen Lieder von Nina Chuba einfach auch. Bei mir, ich habe kalte Cola, würde ich sagen.
Wenn es richtig heiß ist, so 30 Grad plus.
Ja. Worüber regt ihr euch privat unverhältnismäßig doll auf?
Worüber reg ich mich nicht auf,
CDU.
Ist die Frage.
Nein, Scherz. Wann wird's? Worüber reg ich mich privat unverhältnismäßig doll auf?
Ich reg mich wirklich sehr viel auf. Also ich kann das wirklich nicht eingrenzen. Ich ertappe mich manchmal dabei, dass ich mir denke, so, warum regst du dich eigentlich so auf? Ja. Das merke ich an den Blicken anderer dann.
Ich reg mich nicht so viel auf.
Willst du mich komplett verarschen?
Ich bin ein total ausgeglichener Typ eigentlich.
Wir regen uns total viel auf.
Ja, das stimmt. Aber ich weiß es nicht. Wo unverhältnismäßig doll rege ich mich über... Weiß ich gerade nicht. Ich weiß es nicht, Amina. Ich weiß es nicht. Seid ihr abergläubisch und habt ihr Glücksbringer oder Rituale, die euch Glück bringen?
Ja, ich bin abergläubisch. Meine Mutter hat mir mal zum Beispiel gesagt, dass wenn das Auge unten zuckt, das heißt Pech, wenn das Auge oben zuckt, das ist Glück. Und das sage ich meiner Mutter immer, dass ich da immer noch dran glaube und vor allem vor schwierigen politischen Entscheidungen und Konflikten, die ich reingehe, sage ich, mein Auge hat unten gezuckt. Und dann sagt sie, Amina, ich habe dir schon tausendmal gesagt, dass du daran nicht mehr glauben sollst. Ja. Und dann meinte ich so, doch, ich glaube daran. Und sie meinte, Amina, du schläfst nicht so viel. Es kann auch einfach Müdigkeit bedeuten. Dann habe ich gesagt, nein, das ist God given me a sign.
Ich bin überhaupt nicht abergläubisch, aber mir sind irgendwie auch Gegenstände haben so einen emotionalen Wert, aber es ist kein Aberglaube, ne? Das ist nicht das Gleiche, oder?
Nee, aber das war der zweite Teil der Frage.
Ach so, ja, genau. Ja. Also als Glücksbringer, das weiß ich nicht, das kann man irgendwie mal machen, aber daran glauben tue ich eigentlich nicht. Aber die geben dann eher so Sicherheit oder so.
Nee, Glücksbringer habe ich auch nicht, lasse.
Welche Erfindung würdet ihr erfinden wollen, beziehungsweise welche Erfindung würde euer eigenes Leben ungemein erleichtert, wenn es sie gäbe?
Da hatten wir letztens irgendwie drüber gesprochen und da gab es irgendwas.
Oh ja, stimmt.
Aber ich habe es vergessen, ich weiß es nicht mehr. Ich auch.
Also für mich wäre es auf jeden Fall irgendetwas, was das Duschen ersetzt, weil ich finde Duschen so nervig und blöd. Und ich würde es cool finden, wenn es dafür eine Alternative gäbe.
Nein, da bin ich dagegen, bin ich komplett dagegen. So ist Covid entstanden, wegen Leuten wie dir.
Wow. Ich habe das immer jeden Tag dusche ich und das.
Nee, für mich ist es ein Ritual. Ich liebe das. Morgens duschen und dann so richtig klarkommen. Wenn ich nicht dusche morgens, dann komme ich nicht klar. Und ich finde auch so Waschen mit Läppchen und so, ne? Not one of those people. Ich glaube auch nicht, ich möchte das einmal kurz sagen, das ist vielleicht eine starke Meinung, die ich an der Stelle habe und wo ich mich unverhältnismäßig drüber aufrege, aber ich finde, dass diese Waschlappen-Logik, dass man so Zeit spart, das glaube ich nicht. Geh das einfach zwei
Zeit
Minuten duschen.
Zeit spart, glaube ich auch nicht.
Unbedingt. Ja, warum macht man das denn? Und ich frage mich auch immer...
Musst du Winfried Kretschmann fragen.
Ja, ja, und ich frage mich auch wirklich immer... Packen die Leute das dann sofort in die Wäsche, das Läppchen?
Vermutlich nicht, machen wir mit dem Handtuch ja auch nicht.
Ja, aber mit dem Handtuch trocknest du dich ab, nachdem du dich gewaschen hast. Mit dem Läppchen machst du dich sauber. Es ist meine persönliche Meinung und ein Tipp an der Stelle, was ich einfach mal mitgeben möchte an die Leute da draußen. Duscht einfach eine Minute, anstatt euch mit dem Waschläppchen sauber zu machen.
Okay, das einfach ist eine harte Meinung. Ich mache mir das nicht zu eigen. Das will ich auch ganz explizit sagen.
Du willst
sagen.
Gar nicht duschen. Du hast eine ganz schwierige Position, ja, gut, über die ich gar nicht reden möchte.
Das einfach. Was hast du mitgenommen, Amina?
Ich habe mitgenommen, dass wir gerade in einer Phase sind, in der wir als Partei in einer schwierigen Situation sind und dass das schwierige Debatten nach sich zieht, aber die manchmal notwendig sind.
Bei mir ist es die gleiche Kategorie, dieser Streit, der sich gerade in unserer Partei entwickelt hat. Und ich habe schon, also ich habe mitgenommen, dass das auch okay ist. Mhm. Also aus strategischen Gründen jede Differenz irgendwie zu versuchen zu vermeiden und so. Ich finde das sehr wichtig, dass man eine Streitkultur hat. Und das sollte nicht überhand nehmen, weil ich auch weiß, dass das einen schwächt und alles Mögliche. Aber gelegentlich da so korrigierende Debatten zu führen, halte ich für dringend notwendig. Ansonsten werden politische Entscheidungen definitiv nicht besser.
Ja. Und ich glaube, das Entscheidende ist halt einfach, es muss möglich sein, inhaltliche Konfliktsituationen in der Partei zu haben. Ich glaube, das, wovor viele immer Angst haben, ist, driftet es ab in das Persönliche. Genau. Und das bringt einen meistens nicht voran, weil wir politische Verantwortung tragen wollen. Aber genau das, was du meinst, ganz oft wird es überschüttet damit, das kann man nicht machen, weil man sonst einen Konflikt als Partei hat oder Person oder sonst was. Und da, wo ich mir denke, so, damit kannst du jede politische Debatte tot machen. Genau. So, und das ist schwierig. Und ich glaube, es muss, wie du auch schon gesagt hast, eine Kultur des Diskutieren geben über Inhalte, die hart in der Sache geführt werden kann, ja, und die nicht gleich immer als parteizersetzend gesehen wird. In diesem Sinne, wir sehen uns.
Schönes Wochenende und viel Spaß auf der Kieler Woche.
Bye.